SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Wir sind heute im Literaturhaus Heilbronn. Zu Gast ist der Schweizer Schriftsteller Peter Stamm mit seinem aktuellen Roman In einer dunkelblauen Stunde. Es geht um einen, sagen wir mal, etwas sperrigen Schriftsteller, über den ein Dokumentarfilm gedreht werden soll. Das ist ein virtuoses und auch ein humorvolles Buch über das Wechselspiel von Literatur und Leben, von Wirklichkeit und Fantasie und über die Frage, ob man als Autor lieber in den Spiegel schaut oder in die Welt. Mein Name ist Anja Brockert und ich grüße ganz herzlich Peter Stamm. Herr Stamm, was haben Sie für ein Verhältnis zu Sambal Ölek?
Steht in meinem Kühlschrank und wartet darauf, dass ich es irgendwann wieder verwende, aber ich tue das so selten, viel zu selten.
Wie bei so vielen?
Wie bei so vielen, ja. Eigentlich allen.
Gibt noch andere Sachen, Ras al-Hanout ist irgendwie auch sowas.
Ja, es gibt ganz viele solche Gewürzmischungen, das sind meistens Mischungen, die man nicht so oft braucht.
Genau, dieses Sambal Ölek steht im Kühlschrank von Richard Wechsler, wir kommen da später noch drauf. Richard Wechsler ist der Schriftsteller, um den sich dieser Roman dreht. Diese Beobachtung zu Sambal Ölek ist eine von vielen wunderbaren Alltagsbeobachtungen und Absurditäten in diesem Roman, aber es geht natürlich um noch wesentlich gewichtigere Fragen. Es ist interessant, weil dieser Roman hat einen ungewöhnlichen Anstoß gehabt. Nämlich, er hing mit einem Filmprojekt zu ihrem 60. Geburtstag zusammen. Worum ging's?
Also der 60. Geburtstag ist dann so dazwischen gekommen. Aber also, eigentlich die Idee war einfach, dass zwei Filmemacher mich dabei begleiten wollten, wie ich ein Buch schreibe. Also das war ihre Idee. Sie wollten kein Porträt über mich machen, sondern einfach mal zuschauen, wie das geht, wenn man ein Buch schreibt. Von der ersten Idee bis zum fertigen Buch.
Mit welchen Gefühlen haben Sie sich da auf den Film eingelassen?
Mit Neugier, wie auf fast alles in meinem Leben. Also ich bin immer neugierig auf alles, was ich noch nie gemacht habe und habe sofort eigentlich gesagt, ja klar, mach das mal.
Keine Skepsis dabei? Was machen die aus meinem Leben?
Nö. Nee? Ich muss dazu sagen, ich kannte vor allem den einen schon ganz lange, der hatte schon mal einen Kurzfilm nach einer Erzählung von mir gemacht und habe ihn sehr geschätzt und wusste, dass der anständig ist und gute Sachen macht.
Der Film heißt Wechselspiel, wenn Peter Stamm schreibt. Die Regisseure heißen Arne Kohlweier und Peter Esenmann. Und es ist in gewisser Weise geworden ein Dokumentarfilm über die Entstehung eines Dokumentarfilms, aber nur in gewisser Weise. Mehr verraten wir jetzt nicht. Dieser Film ist sehr amüsant, sehr schön. Man sieht sie in Paris, wo sie eine Zeit lang gelebt haben, in ihrem Heimatdorf in der Schweiz, am Strand von Trouville, zu Hause in Winterthur. Wie vergnüglich waren die Dreharbeiten?
Ziemlich vergnüglich, auch langweilig natürlich.
Warum?
Also, ja, drehen ist immer langweilig. Radio ist toll, da setzt man sich rein, redet und geht wieder. Beim Film muss man immer alles dreimal machen und hin und her gehen und vor allem gehen. Man muss immer gehen, weil Schreiben ist ja nicht so interessant.
Man fragt sich, ne?
Ja, ja, was will man filmen? Die müssen dann halt immer gehen, weil das machen wir ja auch oft.
Und dabei und, nachdenklich gucken.
Genau, und sich vielleicht mal eine Notiz machen oder so. Und das war schon zum Teil auch ein bisschen langweilig.
Ja, manchmal fragt man sich beim Schauen natürlich schon, was können Bilder wirklich über einen Autor erzählen? Also diese biografischen Stationen, die tragen ja eigentlich nicht so viel aus. Ich meine, man sieht sie dann in einem Jazzclub in Paris, da stehen sie dann so ein bisschen verloren, darf ich sagen, herum.
Da was hatte ich wenigstens ein Bier in der Hand.
Das stimmt.
Das war der angenehmere Teil der Dreharbeiten.
Aber das ist natürlich eine grundsätzliche Frage und um die dreht sich ja auch ein bisschen das Buch oder eigentlich zentral das Buch. Was kann man in einem Film wirklich über jemanden herausfinden? Kann man was herausfinden?
Ich glaube, die zwei haben das geschafft, aber indem sie praktisch mein Spiel mitgespielt haben. Weil ich habe ja eigentlich in meinem Buch, wo es ja auch um einen Film geht, immer gesagt, das hat überhaupt keinen Sinn, solche Filme zu machen. Und damit habe ich sie natürlich herausgefordert, weil die wussten immer, dass das in dem Buch stehen wird. Und dann konnten sie nicht einfach einen ganz klassischen Film machen, sondern haben dann praktisch das aufgegriffen und einen Film übers Scheitern dieses Filmes gemacht.
Ich hatte so ein bisschen die Überlegung, dadurch, dass sie die zwei Dokumentarfilme zu den Protagonisten ihres Buchs machen, schaffen sie auch ein bisschen Augenhöhe. Also im Grunde nehmen sie ja die beiden mit ins Spiel, ne?
Das war mir damals nicht bewusst, aber vermutlich war es ein bisschen, ich habe so praktisch die Kontrolle zurückgeholt, das stimmt.
Ja.
Der liebe Gott, ich bin praktisch euer Schöpfer und ihr müsst jetzt machen, was ich gern möchte.
Und ich bin nicht nur euer Objekt. Ne? Der Film lief im Januar auf den Solothurner Filmtagen und im Schweizer Fernsehen. Auf jeden Fall ist es so, dass Film und Buch zusammen ein irres Spiegelkabinett ergeben. Aber man kann es auch einzeln genießen, Film und Buch. Und wir kümmern uns jetzt ums Buch in einer dunkelblauen Stunde. Auf dem Umschlag ist ein Bild zu sehen von Ihnen, ein Porträtgemälde, weißes Hemd, blaue Hose. Das sind eindeutig Sie, aber der Schriftsteller, über den der Film gedreht werden soll im Buch, sind nicht Sie. Oder doch? Oder ein bisschen?
Nein, weil ich habe überhaupt nie ein Interesse daran gehabt, über mich zu schreiben. Und ich war mir auch immer bewusst, und da zitiere ich auch gerne Wechsler, man lügt nie so sehr, wie wenn man über sich selber schreibt. Mhm. Und ich habe überhaupt keinen Grund, das zu tun, weil es nur mühsam wäre, anstrengend und peinlich. Und von daher ist das zwar ein Autor, der kommt aus meinem Dorf, der hat auch ein paar Bücher geschrieben, die ich geschrieben habe, aber seine Person hat mit mir wenig zu tun. Ja, nein, das ist eine reine Äußerlichkeit. Also es ist wie nicht eine Hose ausleihe, aber deswegen ist er doch nicht ich. Ich glaube sogar, dass ich zum Beispiel in der Andrea, nämlich die das Buch erzählt, vielleicht sogar mehr drin stecke als in Wechsler.
Ich glaube, auf die Andrea kommen wir noch. Es ist so ein Satz, den Wechsler zum Schreiben sagt. Er sagt sehr viel übers Schreiben. Ich bin für meine Texte als Person nicht relevant. Dem stimmen Sie zu?
Ja. Hemingway hat mal gesagt, ein Text ist dann gut, wenn er einem nicht mehr peinlich ist. Das heißt im Grunde, wenn er nichts mehr mit einem zu tun hat. Und ich glaube, ein Kunstwerk muss sich im Grunde genommen vom Künstler emanzipieren. Dann ist es fertig. Ich meine, wenn Sie Kinder haben und die machen eine schöne Zeichnung, dann finden Sie die nur schön, weil es von Ihrem Kind ist. Wenn Sie die objektiv betrachten würden, müssen Sie vermutlich sagen, naja, gibt bessere. Ein Buch muss im Grunde genommen für sich selbst stehen können. Wenn die Leute das nur lesen, weil ich Fußballer in der Nationalmannschaft bin oder Schauspieler, dann ist es im Grunde keine Literatur, dann ist es einfach ein was auch immer, dann hängt es halt an mir dran. Aber eigentlich müssen meine Bücher für sich selbst stehen können. Und dann haben sie auch mit mir nichts mehr zu tun, dann sind sie mir auch nicht mehr peinlich.
Okay, das mit der Peinlichkeit kann ich verstehen. Jetzt gibt es aber diesen ganzen Boom der autofiktionalen, autobiografischen Literatur. Dagegen wettert der Wechsler auch so ein bisschen. Haben Sie damit Probleme?
Nö, habe ich nicht. Ich denke, jedes Buch ist so gut, wie es ist. Also ich kenne tolle autofiktionale Texte. Also Annie Ernaux finde ich eine ganz tolle Autorin oder auch andere. Also ich bin nicht grundsätzlich dagegen, aber ich frage mich manchmal, warum das alle machen müssen. Vor allem, wenn das ganz junge Autorinnen und Autoren sind. Man denkt, haben die überhaupt schon was erlebt, was sie in das Buch reinschreiben können? Weil wenn es dann nur noch Bücher sind über junge Autorinnen und Autoren, die nicht wissen, was sie schreiben sollen und ein Problem damit haben, dass sie jetzt ein Kind kriegen und es schwierig wird zum Schreiben, das finde ich nicht so interessant.
Naja gut, sag mal, die Autofiktion ist dann interessant, wenn sie sozusagen über die Person hinausgeht.
Genau,
ne?
Genau.
Dann, also das ist ja bei Annie Ernaux der Fall.
Und dann ist eigentlich vielleicht die Person dann gar nicht mehr so wichtig. Weil das gab es ja auch schon immer. Ich meine, wenn schon Werther von Goethe ist natürlich im Grunde autofiktional oder ganz viele Bücher. Vielleicht Felix Kohlauch oder was auch immer. Also es gibt ganz viele Autoren, die natürlich sich in ihrem Leben bedient haben. Vielleicht ein bisschen weniger direkt als jetzt Annie Ernaux, aber gute Bücher hatten immer was mit ihren Autoren zu tun.
Ja, aber Sie sind doch der Geschichtenerzähler.
Ja, aber ich habe immer gesagt, meine Bücher sind nicht autobiografisch, aber sie sind sehr persönlich. Also ich schreibe schon über Dinge, die mich beschäftigen in meinem Leben. Das würde mich sonst nicht interessieren. Es ist nicht so, dass ich hingehe und sage, was ist jetzt gerade angesagt? Ich schreibe jetzt eine Dystopie oder einen historischen Roman über irgendeine Figur aus der Geschichte. Sie sind schon immer meine Themen.
Ja. Lassen Sie uns kurz diesen Wechsler anschauen. Was ist das für ein Typ? Ich hatte ja gesagt, er ist so ein bisschen sperrig. Mindestens mal im Umgang mit Journalisten ist er etwas sperrig. Der wischt viele Fragen einfach weg, antwortet nicht, lässt die an sich abprallen. Nicht nur die doofen Fragen, auch die klügeren Fragen. Aber wie würden Sie ihn charakterisieren?
Ja, finde ich ganz gut, ja. Er will eigentlich gar nicht so recht. Also er sagt ja dann irgendwann, er hätte gedacht, dass er aus dem Film irgendwas über sich selbst erfährt. Ja. Aber das hat er irgendwann angesehen, dass das nicht so ist. Ich glaube, diese Andrea zieht ihn irgendwie an. Also die ist zwar 20 Jahre jünger als er, aber die gefällt ihm schon irgendwie. Und es ist teilweise ja wie so ein Zweikampf zwischen den beiden. Er flirtet jetzt nicht offensiv mit ihr, weil er, glaube ich, selber weiß, dass es ein bisschen peinlich wäre. Aber es ist schon so eine Art Zweikampf. Es ist eigentlich eine schöne Art der Begegnung, wenn man zusammen was macht und sich so aneinander misst. Das finde ich eigentlich immer ganz schön.
Wir hören jetzt mal eine Passage. Die Erzählerin ist eben die Dokumentarfilmerin Andrea. Sie arbeitet mit ihrem Freund und Kameramann Tom zusammen und wir hören den Beginn des Romans. Sie lesen für uns.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir bleibt, sagt Wechsler. Aber wer weiß das schon? Es gab Momente, in denen mir das Ende näher schien als jetzt. Er steht am Ufer der Seine, der Himmel ist bedeckt, ein paar Tauben fliegen vorüber. Wechsler macht eine unbestimmte Handbewegung, als wolle er den Gedanken verscheuchen. Im Hintergrund ist ein Touristenschiff zu sehen, das mit überraschend hoher Geschwindigkeit vorüberfährt. Wechsler dreht sich von der Kamera weg, schaut auf den Fluss, zuckt mit den Schultern. Damit könnten wir doch anfangen. Das war, nachdem er uns von jenem Unfall in den Bergen erzählt hat, nicht wahr? Sagt Tom. Er sitzt auf dem Bett und liest etwas. Was liest du da? Es war kein Unfall, nur beinahe. Für Wechsler war das ein Schlüsselmoment. Sollen wir mit ihm in die Berge fahren und filmen, wie er da herumstolpert und sich erinnert, wenn er überhaupt kommt? Die Geschichte haben wir doch schon, Thomas. Seit kurzem will er, dass ich ihn Thomas nenne. Warum will jemand, der 40 Jahre lang Tom gewesen ist, plötzlich Thomas sein? Ich springe zurück. Es wäre schön, wenn wir die Aufnahme in den Bergen machen könnten, sagt Tom. Berge sind immer schön. Paris, das Dorf, die Berge. Da ist es. Ich schalte auf normale Geschwindigkeit. Hatte mich im Weg geirrt, sagt Wechsler, aber statt zurückzugehen, ich habe es immer gehasst, Wege zurückzugehen. Das Gelände wurde steiler und steiler, alles rutschte. Es kam mir vor, als sei die ganze Welt in Bewegung, nichts mehr fest. Und dann waren da plötzlich Felsen. Da habe ich gedacht, jetzt, dass ich sterblich bin, wurde mir da erst so richtig, habe ich da erst begriffen. Er hat die unangenehme Angewohnheit, Sätze nicht zu Ende zu sprechen. Man weiß zwar, was er meint, aber er sagt es nicht. Wir können keinen Film aus lauter angefangenen Sätzen machen. Ich drücke auf schnellen Vorlauf. Wer weiß das schon, sagt Wechsler. Es gab Momente, in denen mir das Ende näher schien als jetzt. Wir könnten das auch ganz an den Schluss nehmen, sagt Tom, quasi als Ausblick. Der Film ist zu Ende, aber das Leben geht weiter. Und dann verschwindet er in den Sonnenuntergang, da an dem kleinen See. So endet doch eines seiner Bücher. Das war am Meer, sage ich. Ich möchte mein eigenes Zimmer. Ich gehe spazieren, sagt Tom. Thomas. Thomas? Ich muss grinsen, wenn ich ihn so nenne. Andrea, sagt er und hebt die Augenbrauen. Er bewegt sich mit einem Ächzen vom Bett herunter und zieht die Schuhe an. Warum haben deine Schuhe keine Schnürsenkel? Und warum fällt mir das jetzt erst auf? Die kommen aus Japan. Und Japaner können keine Schuhe binden? Ach was, ich müsste auch mal an die frische Luft. Ich drehe hier noch durch. Tom ist den ganzen Nachmittag nicht zurückgekommen. Ich hätte auch Lust gehabt, spazieren zu gehen, aber wir sind nicht zum Vergnügen hier. Wir haben nur so und so viele Drehtage. Schon in Paris haben wir das Budget arg strapaziert, die Hotelzimmer, das Essen. Auch wenn wir im Moment nicht viel machen können, wenigstens da sein sollten wir, Präsenz markieren. Das ist so ein Wechslerwort, Präsenz. Heute sollte er kommen. Ich bin zum Bahnhof gegangen, um ihn abzuholen, aber er war nicht im verabredeten Zug. Vielleicht hat er sich um einen Tag vertan. Ruf ihn doch an, hat Tom gesagt. Er hat kein Handy. Natürlich hat er ein Handy, ich habe es selbst gesehen. Jedenfalls hat er uns seine Nummer nicht gegeben. Ich schreibe ihm eine Mail. Ich habe ihm eine Mail geschrieben, das war vor dem Mittag. Bis jetzt hat er sich nicht gemeldet. Ich habe noch gar nichts gegessen heute. Ich nehme ein Blatt Papier und schreibe darauf: Kindheit, Berge, Wasser, Paris, Frauen. Und dann noch Bücher. Wer ist die Frau, schreibe ich. Ich zerknülle das Blatt und werfe es in den Papierkorb. Ich spiele mit dem Material herum, füge ein paar Aufnahmen zu einem kleinen Video zusammen. Wechsler geht. Er geht über den Friedhof Montparnasse, er geht einen breiten Boulevard entlang, er geht durch den Jardin de Luxembourg, er geht einen anderen Boulevard hinunter, er spaziert am Ufer der Seine, schaut sich die Auslagen der Bouquinisten an, zieht ein Buch aus einer der Kisten, einen Fotoband, blättert darin. Bezahlt. Er geht durch eine schmale Straße, die Kamera ist ihm dicht auf den Fersen. Er kommt auf die Kamera zu, macht etwas mit der Hand im Gesicht, das sieht hübsch aus. Obwohl er immer so weltfremd tut, weiß er schon ziemlich gut, wie er vor der Kamera Wirkung erzeugen kann. Er geht an der Kamera vorbei. Ich könnte einen zweistündigen Film darüber machen, wie Wechsler durch Paris spaziert. Er betritt eine Bäckerei, kommt wieder heraus, sagt etwas und lacht. Da hat er Croissants für uns alle gekauft. Manchmal kann er ganz nett sein. Mir ist etwas aufgefallen, ohne dass ich recht weiß, was es ist, dass irgendetwas ungewöhnlich ist. Ich schaue mir die Aufnahmen noch einmal an. Jetzt sehe ich, dass im Hintergrund, einmal auf dem Friedhof, einmal auf dem Boulevard, dieselbe Frau zu sehen ist. Sie ist zu weit weg und in der Unschärfe. Ich kann ihr Gesicht nicht erkennen, aber sie trägt einen hellgrünen Regenmantel und davon gibt es nicht viele. Auch wie sie sich bewegt, irgendwie hüpfend, ist unverkennbar. Es muss dieselbe Frau sein. Vielleicht ist es Zufall, aber die Aufnahmen entstanden in einigem zeitlichen Abstand. Seltsam. Auch so ein Wechselwort. Seltsam. Wo Tom nur bleibt. An dem Tag hatte sich etwas verändert. Da ist etwas geschehen. Ich weiß nicht genau was, aber nichts Gutes. Es war am letzten Drehtag in Paris. Wir hatten uns wie immer in jenem Café an der Rue du Bac getroffen, dem Café Les Mouettes. Ich kenne keinen Ort auf der Welt, an dem man weniger mit Möwen rechnen würde als dort. Vielleicht noch in der Wüste Gobi oder am Südpol. Erst hatten wir gedacht, es sei Wechslers Stammlokal. Aber dann stellte sich heraus, dass er es zufällig ausgewählt hatte und nie vorher dort gewesen war. Ich glaube, er wollte uns auf neutralem Grund begegnen oder uns auf eine falsche Fährte locken. Es könnte mein Stammlokal sein, sagte er, wenn ich eines hätte. Bei unserem ersten Treffen im Café Les Mouettes hatte er uns auf ein unscheinbares Tor hingewiesen, das in einen Hof führte und zur Chapelle de l'Épiphanie, der Mission étrangère. Von hier aus seien tausende Missionare in die ganze Welt geschickt worden, um die Heiden. Er bemerkte den Nespresso-Shop gleich daneben, lachte. Das sind die neuen Missionare. Kaffee für alle, die Epiphanie des Geschmacks. An jenem Tag, gegen Ende des Drehs, merkte ich gleich, dass Wechsler schlechte Laune hatte, dass ihn etwas irritierte. Früher Nachmittag, Durchhänger, typisch. Es gab ein Gefummel mit dem Mikrofon. Wechsler war ungeduldig, auch wenn er es zu verbergen suchte. Er versucht ja immer, alles zu verbergen. Diesmal sollte Tom das Gespräch führen. Diese namenlosen Erzähler in ihren Büchern, sind das Sie? Ich hatte ihm eingebläut, diese Frage nie zu stellen. Vermutlich war es deshalb das Erste, was er wissen wollte, das Einzige, woran er sich erinnern konnte. Das bin nicht ich, sagt Wechsler zu Tom, das sind Sie. Haben Sie das denn gar nicht gemerkt? Ich musste lachen über Toms verdutzten Gesichtsausdruck. Zum Glück hört man das nicht auf der Tonspur. Da hat Wechsler noch gelächelt. Reden wir über Frauen, sagt Tom jetzt aus dem Off. In ihren Büchern spielen sie eine wichtige Rolle, trotzdem waren sie nie verheiratet. Wechslers Gesicht wirkt wie eingefroren. Er blickt starr in die Kamera. Ich war mir kurz nicht sicher, das weiß ich noch, ob er die Frage überhaupt gehört hatte oder ob er in Gedanken anderswo war. Dann sagte er ganz langsam und mit müder Stimme, als müsse er einem begriffsstutzigen Kind etwas erklären. Worüber soll ich denn sonst schreiben? Über Kaninchen? Tom lacht gequält. Er hatte mir am Abend vorher seine Theorie über Wechsler und die Frauen dargelegt, ein kompliziertes Gedankengebäude, in dem es um Begehren und Verführung ging, um Narzissmus und auch um Wechslers Mutter, wenn ich mich nicht irre, oder um seinen Vater. Und er hatte auch eine Theorie über konfrontierende Kommunikation, die er offenbar gerade ausprobierte. Jetzt scheint er nicht weiter zu wissen. Jedenfalls ist es lange still. Ist es Ihnen wichtiger zu lieben oder geliebt zu werden, fragt er schließlich. Was ist das denn für eine Frage? Was ist das für eine Frage, sagt Wechsler. Geht es in diesem Film um Literatur oder um Bettgeschichten? Ich schreibe über Frauen und Männer, weil unsere Welt nun mal von Frauen und Männern bewohnt wird. Er steht auf, ich versuche ihm mit der Kamera zu folgen. Er verlässt das Café. Die Kamera bleibt auf der Tür stehen, schwankt ein wenig. Man sieht Wechsler draußen vor dem Café. Er zündet sich eine Zigarette an. Leute gehen vorbei. Etwas Grünes. Ist das wieder die Frau mit dem Regenmantel? Der Verkehr auf der Straße, ein Bus, ein Fahrradkurier mit orangefarbener Jacke. Auf der Tonspur ist der Lärm der Autos zu hören und ganz leise Wechslers Stimme. Er hat immer noch das Mikro am Kittel. Ich muss die Stelle zweimal laufen lassen, um die Worte zu verstehen. Das führt doch nirgendwo hin. Später hat er sich für sein Benehmen entschuldigt. An dem Tag hatte ich mich zum ersten Mal gefragt, weshalb Wechsler überhaupt mitmachte bei unserem Projekt, wenn er doch nichts von sich preisgeben mochte. Schon bei einem unserer Vorgespräche hat er Pessoa zitiert. Wenn ihr nach meinem Tode meine Biografie schreiben wollt, so ist nichts leichter als das. Sie hat nur zwei Daten, Geburt und Todestag. Alle Tage dazwischen gehören mir. Was hat er sich dann von unserem Film versprochen? Um 6 taucht Tom wieder auf. Er klopft nicht mal an die Tür, bevor er reinkommt. Aber ich habe keine Lust, ihn zu erziehen. Das ist endgültig vorbei. Ich habe den Metzger gefunden, sagte er. Jetzt gehe ich erst ein bisschen raus. Ich brauche auch mal frische Luft. An der Tür drehe ich mich zu ihm um. Und, ist es dir wichtiger zu lieben oder geliebt zu werden? Er schaut mich belämmert an. Die besten Gespräche hat man immer, wenn die Kamera nicht läuft. Einmal, wir hatten am Ufer der Seine gefilmt, räumten Tom und Sascha, die in Paris den Ton machte, ihre Ausrüstung zusammen. Wechsler und ich rauchten eine Zigarette, da habe ich noch geraucht. Ein Schwarm Tauben flog dicht über unsere Köpfe. Es kam mir vor wie ein Angriff, den sie im letzten Moment abbrachen. Wir sprachen über Sinn und Unsinn solcher Porträtfilme. Das jetzt aus dem Gedächtnis. Ich glaube, sagte Wechsler, ich habe mir von diesem Film versprochen, etwas über mich selbst zu erfahren, durch ihren Blick auf mich. Aber das ist Unsinn. Warum sollte jemand, der mich kaum kennt, etwas über mich herausfinden, was ich nicht längst weiß? Sie zeigen genau das, was ich von mir zeigen will oder kann. Mehr nicht, vermutlich sogar viel weniger. Und morgen bin ich ein anderer. Ich sagte, ich hätte schon den Anspruch, einen Menschen, den ich porträtierte, zu erkennen, etwas Gültiges über ihn auszusagen. In einer Stunde wollen Sie etwas von einem Menschen erkennen, sagte er. Das habe ich in meinem ganzen Leben nicht geschafft. Die Arbeit am Film dauert länger als eine Stunde. Er lächelt. Er hat etwas Blaues in sich. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Es ist glatt und glänzend und durchsichtig. Mal scheint es fest wie Glas, mal wie ein Wassertropfen, der zerfließen könnte, wenn man ihn berührt. Das Blaue ist nicht sehr groß. Wenn er nicht aufpasst, sieht man es manchmal in seinen Augen. Aber wenn er auf der Hut ist, sind seine Augen wie Spiegel, in denen er mich nichts als mich selbst sehen lässt. Aus dem Blauen kommen seine Geschichten, nicht alle, aber die besten. Dieses Blaue ist doch nichts zu trüben. Wenn ich es schaffen würde, das zu zeigen, gab es nicht mal einen Film, der nur aus Blau bestand? Eine Stunde lang oder so sieht man nichts als eine blaue Leinwand. Stimmt, der war von Derek Jarman, als er schon fast erblindet war durch seine AIDS-Erkrankung. Eigentlich ist es nur eine Tonspur mit Tagebucheinträgen, Erinnerungen, philosophischen Gedanken, Exkursen über Politik und Ästhetik, spirituelles Geschwurbel und dazu esoterische Musik, alles ziemlich wehleidig, prätentiös und am allerschlimmsten langweilig. Darf man das sagen, wenn einer am Sterben ist? Darf man. Aber die Idee fand ich toll, einen Film ohne Bilder zu machen. Man schließt die Augen und der Raum öffnet sich. Musik ohne Töne, das waren die 4 Minuten und 33 Sekunden Stille von John Cage. Ein Bild, das nur als Rahmen existiert. Ein Loch in der Decke, die Skyspaces von James Turrell. Ein Buch ohne Worte, hat das schon jemand gemacht? Ließe sich das machen? Ich habe im Hotel in Paris die ganze Zeit das Fenster offen stehen lassen. Tom meckerte, aber ich mochte den Lärm der Straße, der bis spät nachts anhielt. Dieses anschwellende und abebbende, sich dauernd verändernde Rauschen von Autos und Lieferwagen, von Lastern und Motorrädern. Manchmal verstummt es fast für einige Sekunden, um dann wieder anzuheben. Eine Hupe ist zu hören, nicht aggressiv, eher wie ein Zuruf. Das Quietschen einer Bremse, Stimmen, ein Lachen. Ich stehe nackt am Hotelfenster. Die Stadt wird aus mir geboren. Eine Sirene, die näher kommt und sich dann wieder entfernt. Hinter jeder dieser Sirenen steckt eine spannendere Geschichte als in all meinen Büchern zusammen, sagt Wechsler. Vor dem Hotel stehen Platanen, durch das Laub hindurch kann ich den Fluss sehen. Mein roter Koffer liegt auf dem Bett. Ich packe meine Sachen, gehe hin und her. Wechsler schaut mir zu, lächelt. Er spielt mit einem Kugelschreiber, nimmt einen Schluck Wasser, räuspert sich. Ja? Will er mir etwas sagen? Was macht er überhaupt hier? Ich ziehe frische Sachen an, raffe die schmutzige Wäsche zusammen, hole die Toilettentasche aus dem Bad, Bücher, all das Papier, das so eine Produktion mit sich bringt, die Festplatten, ein paar Dinge, die ich gekauft habe, ein Parfum, L'Heure Bleue von Guerlain. Ich benutze nie Parfum, ich habe es nur wegen des Namens gekauft, in einer blauen, dunkelblauen Stunde. Und wenn sie ging, weiß keiner, ob sie war.
Ja, vielen Dank, Peter Stamm, für die Lesung aus dem Roman In einer dunkelblauen Stunde. Was hat es mit diesem Blau auf sich, was Wechsler umgibt? Was sieht die Erzählerin da? Ich habe mir das die ganze Zeit vorgestellt. Wenn ich mir Menschen angucke, sehe ich dann irgendwie, dass die eine Farbe um sich herum haben. Also mir fällt es schwer, aber Sie können ja, das bestimmt.
Vielleicht ist sie eine Ästhetikerin oder so. Die sehen doch dann irgendwie Töne und vielleicht auch Auras oder so. Ich weiß, ich bin kein Vertreter der Aura-Theorie. Man sagt ja auch so, ein grauer Mensch oder so. Und vielleicht temperamentvolle Menschen würde man vielleicht eher als rot bezeichnen. Ich weiß es nicht. Oder strahlend, er als gelb. Oder er hat sowas Blaues, was Zurückhaltendes. Also bei Blau schwingt ja auch Melancholie mit, also Feeling Blue im Englischen. Ja, vielleicht auch Distanz, ja.
Also ich fand es interessant, eine Person mit so einer Farbe zu umgeben, zumal das Blau ja mehrfach aufkommt in dem Roman. Also die Erzählerin spricht über das Parfum L'Heure Bleue, Klassiker. Ich habe mal nachgeguckt, wird beworben mit dem Satz, das Parfum der stillstehenden Zeit. Mhm. Aber natürlich taucht das Blau vor allen Dingen im Titel auf, erinnert an das Ben-Gedicht Blaue Stunde, daraus wird auch zitiert, in einer blauen, dunkelblauen Stunde und wenn sie ging, weiß keiner, ob sie war. Das bezieht sich auf diese blaue Stunde, die Zeit der Abenddämmerung. Und das ist diese Stunde, in der Realität und Fantasie oder Traum so ein bisschen ineinander gleiten können. Das ist ein schönes Bild und ich würde fast sagen, das ist so eine Programmatik, nicht nur für diesen Roman, sondern für ihr ganzes Schreiben. Stimmt es?
Ja, kann man schon sagen, weil es ist oft so, dass man nicht genau weiß in meinen Büchern, ist das jetzt Realität oder ist das Fantasie? Ja, eigentlich seit meinem ersten Buch, das war immer schon da.
Würden Sie sagen, das hat sich hier nochmal verstärkt? Ist dieses Buch irgendwie anders als die anderen Bücher? Von Ihnen aus gesehen?
Ja, ich glaube, aber vielleicht nicht so sehr, dass diese Mischung von Fiktion und Realität, aber zum Beispiel habe ich zum ersten Mal bewusst mit dem Perfekt gearbeitet. Also eine Zeitform, die ja eigentlich normalerweise nicht sehr literarisch ist, aber ich habe das bewusst jetzt mal gemacht. Das gibt so ein Gefühl für Gegenwärtigkeit.
Aha.
Und ich glaube, was anders ist, ist, dass es wirklich ein humorvolleres Buch ist als die früheren. Ich wollte das immer in meinen Büchern drin haben, aber ich habe es nie geschafft. Und ich glaube, hier habe ich es geschafft, weil ich, also wie soll ich sagen, wenn ich humorvoll schreibe, distanziere ich mich ja immer. Also Humor ist ja eigentlich immer Distanz. Und ich wollte nie Distanz haben in meinen Büchern zu meinen Figuren. Und hier ist es aber so, dass der Humor gar nicht von mir kommt, sondern der Humor kommt von Andrea. Das heißt, ich bin ganz nah meinen Figuren dran, aber Andrea hat diese Distanz zur Welt. Und so kommt der Humor rein, ohne dass ich praktisch mich selbst distanzieren muss von meinen Figuren.
In dem Film über Sie heißt es, Sie seien ein intuitiver Autor. Was man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen kann, so fein wie das gearbeitet ist, also wie diese Ebenen auch ineinander gleiten. Aber vielleicht verstehe ich das Wort intuitiv auch falsch. Vielleicht erklären Sie es nochmal.
Nö, das sagt ja mein Lektor, der mich schon lange kennt, Oliver Vogel, viele meiner Bücher lektoriert hat. Er hat absolut recht. Ich habe überhaupt nichts geplant. Also die Bücher entwickeln sich. Ich brauche, und da kommt vielleicht dieses Wort Präsenz von Wechsler rein. Ich muss sehr präsent sein, wenn ich schreibe. Wenn ich nicht konzentriert bin, dann funktioniert das nicht. Aber im Grunde muss es selber sich entwickeln. Und dann passiert es eben automatisch, dass dann so eine Struktur entsteht. Das ist ein relativ rätselhafter Prozess.
Aber ich meine, Sie überarbeiten dann schon nochmal.
Ja, aber nicht an der Struktur ändert sich eigentlich nichts. Okay. Es kann sein, dass mal was rausgestrichen wird oder so, aber die Struktur, die muss eigentlich beim Schreiben entstehen, ja.
Ja, dieses Buch spielt, Sie haben es eben in dem Ausschnitt schon gemerkt, auf verschiedenen Zeitebenen. Und wir Leserinnen und Leser wissen auch im weiteren Verlauf des Romans nicht so genau, was sich nun wirklich sozusagen zugetragen hat. Also wirklich ein Gänsefüßchen zwischen der Dokumentarfilmerin und dem Schriftsteller und den anderen Figuren. Und was sich diese Erzählerin möglicherweise im Kopf ausdenkt oder vorstellt. Und Sie hatten es eben schon gesagt, diese Figur der Andrea ist Ihnen fast näher als der Wechsler. Warum?
Naja, ich behaupte das immer, ob das tatsächlich so ist. Das müssen Leute beurteilen, die uns beide von außen sehen. Ich mag sie auch einfach. Ich habe immer meine Frauenfiguren mehr gemocht als meine Männerfiguren.
Mhm.
Ja, weil ich weiß auch nicht. Gut, ich bin halt mal ein heterosexueller Mann, bin mehr von Frauen angezogen als von Männern. Vielleicht habe ich deshalb auch ein größeres Interesse an meinen Frauenfiguren. Ich finde, sie hat sowas sehr Direktes. Also sie macht sich nichts vor, glaube ich. Sie ist sehr unromantisch, ist falsch, aber sie sieht die Welt,
so
wie sie...
Handfest ist
handfest,
sie irgendwie.
Ja. Es fällt mir noch ein Wort, aber das fällt mir jetzt nicht ein.
Ja, so ganz trifft es auch nicht, aber ja. Wenn man sie sich vorstellen würde, wäre sie eher ein burschikoserer Typ.
Ja, jedenfalls. Genau.
Na, ich hatte es eigentlich mehr davon gedacht, dass die Figur ihnen näher ist als Wechsler, weil dieses Möglichkeitsdenken da drin ist.
Auch, ja, klar. Sie stellt sich Dinge vor, ja. Und von daher hat sie vielleicht recht, sie müsste vielleicht tatsächlich eher Spielfilme machen als Dokumentarfilme, weil sie vermutlich besser darin ist, Dinge zu erfinden, als Dinge zu zeigen.
Sie haben mal gesagt, dass Sie die Welt als einen Ort vieler Realitäten sehen. Also es gibt nicht nur eine Wirklichkeit, sondern jeder und jede hat seine eigene, was man ja gerne mal so vergisst im Alltag. Das führt auch gelegentlich zu Konflikten. Ist diese multiple Realität, diese vielen Realitäten, ist das so etwas, und da fehlt mir jetzt das richtige Wort, ist das so was wie der Glutkern Ihres Schreibens?
Einer bestimmt, ja. Und das ist schon etwas, was mich schon lange fasziniert. Ich meine, nur schon hier eben. Ich kann mir schon nicht vorstellen, wie das aussieht, wie wir hier sitzen. Also, aber jeder hier drin sieht was anderes als wir und empfindet was anderes. Je nachdem, was sie gegessen haben, mit wem sie hier sind, ob sie Zahnschmerzen haben oder ich weiß nicht was, verliebt sind. Also das sind wirklich 50 Welten hier drin, die schon eine Schnittmenge natürlich haben, dass wir alle in diesem Raum sitzen. Aber im Grunde genommen sind es 50 völlig verschiedene Welten. Das fand ich immer extrem faszinierend. Und eigentlich ist es ein Wunder, dass wir überhaupt miteinander auskommen, weil wir doch alle in verschiedenen Welten leben.
Und was bedeutet das für Ihre Figuren?
Die sind vielleicht nicht genderfluid, wie das heute oft Mode ist, aber sie sind realitätsfluid, würde ich sagen. Also sie gleiten so von der Realität in die Fiktion und manchmal sind Fiktionen genauso real wie die Realität. Wechsler sagt auch mal, er weiß manchmal gar nicht mehr, hat er das geschrieben oder hat er das erlebt. Das ist mir auch schon so gegangen, dass ich nicht mehr wusste, kommt das in meiner Geschichte vor oder ist mir das passiert? Das finde ich nicht schlimm und das darf man irgendwie auch.
Naja, aber es hat natürlich auch immer die Aufgabe, im Grunde, sagen wir mal, diese Realitäten miteinander abzugleichen, oder nicht?
Muss man nicht mal. Das ist ja vermutlich auch eine der großen Stärken des Menschen, dass wir eben das können. Ich weiß nicht, ob Tiere das können. Ich stelle mir vor, eher nicht, dass wir uns auch in andere Welten flüchten können. Gerade in schwierigen Phasen in unserem Leben ist das ja eine große Gabe, dass wir dann einfach, manchmal ist es ein Buch oder einen Fernseher einschalten können, dann sind wir anderswo. Oder eben auch in unserer Fantasie uns andere Welten herbeifantasieren können, in denen es uns besser geht als in der realen.
Ja, also ich glaube, ich will darauf hinaus, dass dieses Buch sich letztlich um Beziehung dreht und um die Frage, wie nah können wir einem Menschen eigentlich kommen? Das war jetzt meine Lesart. Mhm. Und ich weiß, dass es sozusagen immer eine Frage gibt, die einen Autor beschäftigt. Und ich dachte dann, möglicherweise ist das die Frage, wie nah können wir uns eigentlich kommen?
Oder vielleicht der Versuch, einer Figur nahe zu kommen, ja. Was ja jetzt Wechsler gerade gesagt hat, in der Stelle, die ich gelesen habe, dass er sagt, wir können ja gar nicht einen Menschen erkennen. Dass ein Mensch ist so, eben verändert sich dauernd. Und ja, es ist schwierig. Es ist ja sogar schwierig, schon uns selbst zu erkennen und geschweige denn einen anderen Menschen. Es ist vielleicht schon immer dieser Versuch, ja, Menschen zu sehen oder sich zu fragen, was sehe ich, wenn ich einen Menschen sehe und kann ich überhaupt den Menschen sehen oder gibt es den überhaupt?
Und das spielen Filmprojekt und Buch und so weiter, spielen ja ganz gut ineinander. Interessant ist ja hier, dass diese Figur der Andrea scheitert. Also der Film scheitert, ihre Karriere scheitert, die Beziehung zu Tom scheitert. Sie findet sich wieder in einem total öden Marketingjob und letztlich in einem sehr, ja, wie soll man sagen, eigentlich doch einsamen Alltag. Aber irgendwie gewinnt sie ja dann auch was, oder? Was würden Sie sagen?
Ja, ja, also ich meine, wir müssen das jetzt, glaube ich, einfach sagen.
Was sagen wir?
Dass Richard Wechsler stirbt nach 100 Seiten. Ich muss das immer spoilern, weil ich lese nachher eine Stelle, da wird es klar, dass er tot ist. Also sage ich es lieber gleich.
Tod des Autors.
Ja. Und das war eben genau auch so ein Punkt. Ich habe irgendwann nach 100 Seiten gemerkt, das kann jetzt immer so weitergehen. Die filmen und er redet über Bücher und dann hat es mich zu langweilen angefangen. Und dann habe ich so gedacht, was macht die, wenn der stirbt? Eben, dann scheitert sie erstmal und ich auch, weil ich hatte keine Ahnung, was sie dann macht. Ja. Und das hat aber das Buch unglaublich befruchtet und hat auch mir wieder die Freude am Buch zurückgebracht, dass ich plötzlich vor dem Nichts stand und gedacht habe, was mache ich jetzt mit der? Also das war jetzt ein geplantes Scheitern, aber auch ein sehr befruchtendes.
Ja, und für Sie ist das natürlich deswegen interessant, also für die Figur der Andrea, weil sie jetzt quasi diesen Dialog oder dieses Spiel um Wechsler weiterspielt, aber vorwiegend in der Fantasie, nicht ganz. Ich muss noch mal kurz auf das Scheitern zurückkommen, weil Wechsler dazu auch was Interessantes sagt. Nämlich, es hätte aus diesem Scheitern auch etwas Gemeinsames entstehen können. Das fand ich einen interessanten Punkt. Also, dass im Grunde der erste Zug war, ich mache was da draus. Und in dem Moment, wo es gescheitert ist, heißt es aber, hätten wir was Gemeinsames gemacht, wäre vielleicht was draus geworden. Oder ist das jetzt zu psychologisch?
Nö. Nein. Naja, es ist vielleicht dieses Prozesshafte, was interessant ist. Die Konsumenten sehen ja meistens nur das Endresultat einer künstlerischen Arbeit. Aber das Spannende am Künstlerischen ist natürlich der Prozess der Entstehung. Darum habe ich oft auch gern mit Leuten aus anderen Genres gearbeitet, ja. Also mit kürzlich eine Oper geschrieben, also mit einer Komponistin zu arbeiten, mit bildenden Künstlern habe ich schon gearbeitet, mit Leuten vom Theater oder so, weil das immer wahnsinnig befruchtend ist. Aber mit dem Scheitern hat das jetzt nichts direkt zu tun, ja.
Nee, es war nur einfach, weil Wechsler diesen Spruch bringt und ich irgendwie dachte, da stehen Sie hinter diesen Wechsler-Sprüchen.
Ja, ich glaube, er hat so gemeint, ihr hättet das aushalten müssen, dieses Scheitern, also ihr nicht einfach gleich aufgeben müssen, sondern... Weil ich habe das Buch ja auch weitergeschrieben und ich glaube, es ist besser geworden durch seinen Tod. Also Entschuldigung, Herr Wechsler, aber manchmal muss man halt Opfer bringen. Das sagt er ja
das
auch.
Das sagt er auch. Für die Kunst muss man Opfer bringen. Für die Kunst muss man Opfer bringen. Ja, was irgendwie so ein Klischeesatz ist, aber vielleicht stimmt's ja.
Es gab sogar einen Moment beim Schreiben, wo ich mir dachte, ein 10-Meter-Turm spielt auch noch eine Rolle im Buch, wo ich mir dachte, ich mache den weiteren Verlauf des Buches davon abhängig, ob ich mich traue, vom 10-Meter-Turm zu springen. Also habe ich noch nie gemacht.
Das sind wirkliche Challenges.
Ja, ja, aber dann ist zum Glück ist dann was dazwischen gekommen. Dann musste ich es mir nie beweisen.
Ja, Sie haben es schon gesagt. Also, irgendwann erfährt Andrea, dass Wechsler gestorben ist. Und bei dieser Beerdigung trifft sie, und das ist jetzt eine weitere wichtige Person, Judith wieder. Judith ist Wechslers Jugendliebe, später langjährige Geliebte. Und Andrea hat sie bei den Recherchen zu Wechslers Leben in seinem Heimatdorf aufgetan. Judith ist Pastorin, sie ist verheiratet und zwischen den beiden Frauen entsteht eine Freundschaft. Vielleicht könnte man eher sagen, es entsteht eine Art von Dreiecksbeziehung, denn selbst der tote Wechsler ist ja eigentlich die ganze Zeit dabei. Kommt sie jetzt über diese Judith dem Wechsler näher oder über diese Beziehung zur Judith?
Gute Frage. Ich weiß es nicht so recht. Es entsteht ja so eine Art Freundschaft zwischen den Frauen.
Mhm. Also fast amorös, würde man sagen.
Ja, es ist was in der Luft. Ja, vielleicht ist Wechsler so wie ihre Verbindung oder so, wie so ein Katalysator zwischen den beiden. Den braucht man zwar, aber im Grunde geht es dann gar nicht mehr um ihn.
Ja, naja, zum einen. Andererseits ist es natürlich so, dass man feststellt, oder Frage, dass diese Judith im Grunde die Person ist, die ihn beseelt hat. Letztlich schreibt er auch immer über sie.
Vielleicht, ja, das kann sein.
Wir hören jetzt noch mal eine Passage aus dem Roman.
Genau.
Und zwar, nach Richards Tod will Judith noch einmal in sein Haus fahren, wo sie eben auch ihn oft besucht hat. Sie will dort noch einmal Abschied nehmen, nachdem sie ihn selber beerdigt hat, also als Pastorin, möchte sie eben sozusagen noch mal für sich Abschied nehmen. Und sie bittet Andrea, mit der sie sich befreundet hat, sie zu begleiten.
Am Anfang flüstern wir, als hätten wir Angst, ertappt zu werden. Aber wer sollte uns schon hören? Wer sollte kommen? Das Wohnzimmer, von dem ein Fenster und eine Glastür auf die Terrasse gehen, ist der bei weitem größte Raum. An einer Wand steht ein durchgesessenes Ledersofa, in der Mitte ein großer alter Tisch und ein paar Stühle aus dunklem Holz. Und überall Bücherregale, Literatur nach Autorennamen geordnet, viele Taschenbücher, kaum Neues dabei. Papiere auf dem Tisch, auf dem Boden, ein paar Bilder an den Wänden, nichts Bemerkenswertes, die hängen da bestimmt auch schon seit 100 Jahren. Ein schmaler Gang führt um zwei Seiten des Raums herum und in das Bad, in zwei Schlafzimmer und in die Küche. Der Kühlschrank läuft, aber er ist leer, bis auf ein paar haltbare Lebensmittel. Eine Flasche Weißwein, Mineralwasser, Oliven, Kapern, ein halbvolles Glas Sambal Ölek. Ich möchte wissen, wie viel Sambal Ölek in Kühlschränken rund um den Globus vergammelt. Hat jemals jemand ein Glas Sambal Ölek aufgebraucht? Auch der Müll ist geleert. Das heißt, eine gute Seele muss nach Wechslers Tod hier gewesen sein, das Nötigste gemacht haben, vielleicht eine Nachbarin, ein Freund, der einen Schlüssel hatte. Es ist klar, dass Judith Richards Zimmer nimmt. Ob sie die Bettwäsche wechselt? Ich weiß nichts Genaues über seinen Tod, ob er im Bett gestorben ist, zu Hause oder im Krankenhaus. Sowas steht nie in Todesanzeigen, nur lange Krankheit, tapfer ertragen. Und man fragt nicht nach, ist auch egal. Aber die Vorstellung, in der Bettwäsche zu schlafen, in der vor kurzem jemand gestorben ist, ich weiß nicht. Ich niste mich gleich daneben ein, in einem Zimmer, das vermutlich das Arbeitszimmer war und das Gästezimmer, falls Wechsler jemals Gäste außer Judith hatte. Ein großer alter Schreibtisch steht darin und ein Bett, Queen Size. Die Bettwäsche scheint unbenutzt. Sie riecht dezent nach Waschmittel, Flower Dream oder Ocean Breeze. Und auch hier gibt es Wandregale, eins mit Büchern und Zeitschriften, eins voller Archivschachteln, akribisch beschriftete Pappkartons, einige mit den Titeln von Wechslers Büchern, andere mit Korrespondenz, Reiseunterlagen, journalistische Arbeiten, frühe Texte. Das ist dann wohl das Zeug fürs Literaturarchiv, wo ein gelangweilter junger Germanist oder eine schlecht bezahlte Germanistin es durchsehen und klassifizieren wird für die Ewigkeit oder das, was man darunter versteht. Es ist 10, als wir fertig sind mit dem Abwasch. Mein Sugo hat Judith geschmeckt, aber viel gegessen hat sie nicht. Die Reste können wir ja morgen aufwärmen. Judith ist müde und will ins Bett. Ich lese noch ein bisschen. Geh du nur zuerst ins Bad. Als ich eine halbe Stunde später duschen gehe, höre ich durch die geschlossene Tür, dass sie weint. Ich bleibe stehen, zögere. Ob ich anklopfen soll, versuchen sie zu trösten? Aber was könnte ich schon sagen? Nicht so schlimm? Natürlich ist es schlimm für sie. Und es muss doppelt schlimm gewesen sein, dass sie es beim Begräbnis nicht zeigen durfte. Sie musste die Pfarrerin spielen, die den Angehörigen Zuspruch spendet, die tröstet, das Leben in Bezug zur Ewigkeit setzt. Dabei ist es für sie vielleicht der größte Verlust. Als ich vom Duschen zurückkomme, ist nichts mehr zu hören. Als ich am Morgen aufstehe, hat Judith schon Baguette und Croissant geholt und Kaffee gemacht. Nach dem Frühstück sitzen wir im Wohnzimmer, ich mit meinem Laptop auf den Knien, Judith mit einem von Richards Büchern. Sie scheint sich davor zu drücken, seine Sachen durchzuschauen, nicht wegen der Erben, wegen ihm. Es ist auch ein bisschen übergriffig, muss man schon sagen. Und sie weiß nicht, was sie finden wird. Vielleicht gab es noch andere Frauen in seinem Leben. Bestimmt gab es die. In ihrem Leben gab es ja auch einen anderen Mann. Sie kann nicht gut verlangen, dass er sie anbetet wie ein Mönch die Jungfrau Maria und dabei keusch lebt, aber der Vergleich hinkt. Immerhin haben sie ja miteinander geschlafen, auch wenn sie sich nicht allzu oft gesehen haben. Ziemlich unkeusch. Obwohl sie mir keine Details verraten hat. Sie hat damals nur gesagt, sie habe eine Liebesbeziehung mit Richard. Das war das Wort, das sie gebraucht hat. Nicht Affäre oder Verhältnis oder Romanze. Das war etwas befremdlich, als sie darüber gesprochen hat. Es war dunkel da auf dem Hügel und wie gesagt, es kam mir eher vor, als spreche sie zu sich selbst. Aber dass eine meiner Pfarrerin, mit der man noch vor einer halben Stunde über Altarschmuck geredet hat, plötzlich Geständnisse über ihr Intimleben macht, ist schon speziell. Richard ist die Liebe meines Lebens und ich bin die Liebe seines Lebens. Mit der größten Selbstverständlichkeit und Selbstsicherheit sagte sie das und fast ein wenig trotzig. Es schien befreiend für sie zu sein. Das muss sich all die Jahre aufgestaut haben, das schlechte Gewissen, aber auch die Freude an ihrer Beziehung, das Erstaunen über sich selbst und vielleicht sogar eine Art Stolz, dass sie, die Pfarrerin des Dorfes, die so vernünftig, so sachlich, so protestantisch, ja vielleicht auch so langweilig wirkt auf alle, dass diese Pfarrerin noch eine ganz andere Seite hat, eine dunkle Seite oder eher eine helle. Das wollte sie mir wohl erzählen. Jedenfalls sind wir am nächsten Tag erstmal in den Park gegangen, der nur 100 Meter oder so vom Haus entfernt ist. Dieser Park sieht ein bisschen aus, wie ich mir Versailles vorstelle, einfach ohne Versailles, also ohne richtiges Schloss, aber riesig, mit einem gigantisch langen Wasserbecken und Alleen, Hecken, ornamental geformten Beeten und großen Rasenflächen und Wald. Wir sind bestimmt 2 Stunden ohne Ziel und ohne Richtung im Park herumgegangen und haben geredet. Um diese Zeit sind fast nur Jogger und Leute mit Hunden unterwegs und ein paar Betreuerinnen mit einer Schar Kinder, die alle leuchtgelbe Westen tragen und kreischend hin und her rennen. Das hat mich schon lange beschäftigt. Ich weiß nicht, wieso ich gerade jetzt darauf komme. Vielleicht wegen der vielen Leute mit Hunden. Darf man kondolieren, wenn jemandem der Hund stirbt, oder ist das pietätlos? Soll man einfach sagen, tut mir leid für dich, aber es war ja nur ein Hund? Judith lacht. Natürlich darf man das. Kondolieren heißt nichts anderes als Mitgefühl zeigen. Con heißt mit und dolere trauern oder leiden. Wann immer jemand leidet, kann man mitleiden. Vielleicht hätte ich doch Latein nehmen sollen in der Schule. 2 Frauen mit Kinderwagen kommen uns entgegen. Eine führt zusätzlich eine Katze an der Leine. Eine Katze. Und Katzen? Zum Tod einer Katze kann man auch kondolieren, sagt Judith. Und wenn ein Auto kaputt geht oder eine Waschmaschine? Naja, sagt Judith, da würde ich vielleicht die Grenze ziehen. Wir sind den Prachtalleen entlang gegangen, lange Reihen in Form geschnittener Bäume. Dahinter ist Wald, wilder, mit einem Gewirr von Wegen und Trampelpfaden, Totholz auf dem Boden, Gestrüpp. Hast du Alle Tage meines Lebens gelesen, fragt Judith. Ich glaube nicht. Das war sein 4. oder 5. Buch. Klingt ein bisschen kitschig. Nur danach verlangt mich, im Haus des Herrn zu wohnen alle Tage meines Lebens, die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Psalm 27, sagt Judith, aber mit dem Buch hat das eigentlich gar nichts zu tun. Kannst du die ganze Bibel auswendig? Nein, sie lacht wieder, stell dir vor, nur ein paar wichtige oder besonders schöne Stellen. Ich vergesse immer die Titel der Bücher, die ich gelesen habe, sage ich, und oft auch die Namen der Figuren und manchmal auch, was in dem Buch geschehen ist. Und den Namen des Autors oder der Autorin sowieso. Und woran erinnerst du dich dann? An das Buch, sage ich, und komme mir ziemlich blöd vor dabei. Judith erzählt mir die Geschichte. Es geht um einen Schweizer, der in Paris lebt, einen Lehrer. Er lebt so vor sich hin, hat Liebschaften, macht seine Arbeit mehr aus Gewohnheit denn aus Freude und dann wird er plötzlich krank oder er glaubt, dass er krank sei. Und dann stellt er von einem Tag auf den anderen sein ganzes Leben auf den Kopf, gibt seinen Geliebten den Laufpass, verabschiedet sich von seinen Freunden, verkauft seine Wohnung, kündigt seine Stelle und fährt zurück in die Schweiz, in das Dorf, in dem er aufgewachsen ist, um seine Jugendliebe noch einmal zu sehen. Die ist inzwischen verheiratet, aber sie willigt ein, ihn zu treffen. Sie verabreden sich am kleinen See, in dem sie vor Jahrzehnten immer gebadet haben, an dem sie sich einmal geküsst haben. Und dann geschieht es. Sie lieben sich da am Ufer des Sees. Das ist unsere Geschichte, sagt Judith. Außer, dass er nicht krank war, jedenfalls damals nicht. Da haben wir sie wieder. Das Dorf, das Wasser, die Frau. Wir waren dann im See. Ich erzähle Judith von unserem Abstecher auf der Fahrt ins Dorf. Sie sagt, das sei der falsche See, da seien sie nie hingefahren. Der sei viel zu weit weg gewesen. Aber Richard hatte mir den Namen des Sees genannt. Hat er uns absichtlich getäuscht oder kam ihm die Fiktion schon wahrer vor als die Wirklichkeit? Die Frau bin nicht ich und der Mann ist nicht Richard. Und es war auch nicht am See, sondern im Auenwald, sagt Judith. Aber das Buch erzählt unsere Geschichte. Das war verrückt. Als wir unseren Spaziergang auf dem Berg gemacht haben, hat mir Judith etwas gezeigt auf ihrem Handy. Sie habe seine E-Mails immer gleich gelöscht, hat sie gesagt. Wo habe ich das gelesen, dass Frauen viel besser darin seien, ihre Affären zu verbergen als Männer? Jedenfalls hat sie immer gleich alles gelöscht, nachdem sie es gelesen hatte. Kurz angeschaut, eingeprägt und dann weg damit. Aber ich habe mir manchmal den einen oder anderen Satz herauskopiert und ihn gespeichert, sagte sie. Sie zeigte mir das Dokument, eine Aneinanderreihung von Sätzen, die in dieser Reihenfolge überhaupt keinen Sinn mehr ergaben. In meinem Herzen bist du schon ganz lang, meine Geliebte, weil wir zusammengehören, mit der schönsten Frau der Welt. Alles an dir ist schön, meine Freundin. Ich liebe dich halt, ich kann nichts dafür. Es gibt nichts, was ich anders haben möchte an dir. Verzaubert hast du mich. Wie schön ist deine Liebe. Freundliches Schicksal. Lass mich dir noch einmal schreiben, dass ich dich liebe. Deine Hügel und Täler. Ich glaube, du warst von Anfang an bereit dazu, vielleicht ohne es zu wissen. Wir gehören zusammen. Seltsam, ein bisschen verrückt, aber auch schön. Ja.
Dankeschön. Vielen Dank, Peter Stamir. Eigentlich ist es doch eine Liebesgeschichte.
Natürlich ist es eine Liebesgeschichte, sonst ich habe keine Lust, Bücher zu schreiben, in denen es keine Liebesgeschichten gibt.
Und es ist auch eine sehr berührende Liebesgeschichte, finde ich, weil was dann passiert, oder da eigentlich schon passiert ist, ist nämlich, dass Judith ihren Mann verlässt nach dem Tod von Richard Wechsler. Haben Sie irgendeine Fantasie, warum sie das tut?
Das sind so die Momente beim Schreiben, wo die Figuren Dinge tun, die man selber, an die man nicht gedacht hätte. Aber mir hat es im Nachhinein eingeleuchtet, dass sie das macht. Weil ich glaube, durch den Tod von Richard wird ihr bewusst, dass sie nicht ewig leben wird, dass auch sie nicht ewig leben wird und dass sie eigentlich in dieser falschen Beziehung steht. Also ich habe mal gehört, dass zum Beispiel, wenn eine Frau Brustkrebs hat, dass ganz oft dann die Beziehungen auseinandergehen, die langjährigen Beziehungen. Weil man vermutlich in dem Moment, wo man diese Krankheit hat, plötzlich merkt, Moment, ich lebe ja nicht ewig. Daran denkt man ja normalerweise nicht. Und dann sich vielleicht fragt, bin ich wirklich mit dem Mann zusammen, mit dem ich zusammen sein möchte? Und sich dann vielleicht sagt, ich habe nicht mehr ewig Zeit, also ändere ich was. Ich glaube, bei ihr ist es ganz ähnlich.
Und Richard Wechsler hat sich aber eben nie für sie entschieden.
Denn man weiß ja nicht so genau, ob sie nicht wollte, ob er nicht wollte. Ich meine, die waren ja ein Liebespaar, aber sie sind jetzt nie zusammen, ganz zusammengekommen. Ja. Aber vielleicht wäre dann auch der Zauber verloren gewesen, wer weiß.
Außer muss man ja Opfer bringen.
Man muss Opfer bringen, genau.
Für die Kunst. Für die Kunst. Genau. Es haben einige gelacht im Raum, als es um diese Frage ging. Ich erinnere mich an ein Buch und dann erinnert man sich eigentlich an gar nichts mehr. Stimmt aber nicht ganz, weil irgendwas bleibt ja hängen. Und das ist eben manchmal sehr schwer zu benennen. Was würden Sie sich wünschen, was bei diesem Buch, an was man sich erinnern soll?
Ich glaube eben, dass das sehr individuell ist. Ich glaube, jeder erinnert sich an was anderes. Aber es ist schon so. Ich meine, Andrea erwähnt diesen Film The Dead von John Huston nach einer Erzählung von James Joyce. Und es geht mir auch so. Ich habe diesen Film vor vermutlich 30 Jahren gesehen und ich habe heute noch diese Bilder im Kopf. Und das ist für mich ein tolles Kunstwerk, dass man das einfach bleibt. Aber nichts Bestimmtes. Es gibt nicht eine Botschaft, die dann bleiben muss. Es ist einfach, für mich sind es die Bilder, für jemand anderen sind es andere Bilder. Also es wäre schön, wenn vielleicht auch nur ein Gefühl übrig bleibt, ein Gefühl für ein Buch, dass man sich vielleicht drin wohlgefühlt hat oder dass man es gemocht hat oder so.
Es ist interessant, weil es ist ja so, dass die Figuren auch manchmal so ein bisschen ineinander fließen, ne? Also für mich ist das sozusagen dieses ineinanderfließende Gefühl, dass man auch gar nicht mehr so richtig weiß, wer hat jetzt eigentlich mit wem wirklich eine Beziehung.
Ja, oder auch, dass zum Beispiel dann Andrea mal zu Wechsler sagt, und wenn ich Judith wäre, also hätten wir dann was zusammen. Oder einmal ist sie dann eben, stellt sie sich vor, sie sei selber Richard oder so. Ja, das stimmt.
Genau, sie stellt sich vor, sie sei selber Richard, oder Tom sagt etwas zu Wechsler und Wechsler sagt, das bin nicht ich, das bist du. Ja, also da geht sozusagen eigentlich immer hin und her, wie diese Wirklichkeiten kurz übereinander lappen oder die Vorstellungen übereinander lappen. Ne? Weil Sie es eben gesagt haben mit dem Film. Es gibt eine Passage, das ist auch so ungefähr in diesem Teil des Buches, da geht es um den Unterschied zwischen Literatur und Film. Und Wechsler sagt, dass Bücher einem viel näher kommen als Bilder oder Filme. Ich zitiere mal, sie kriechen in unsere Köpfe, verändern unsere Gedanken, wecken Bilder, erzeugen Fantasien. Ich bin mir nicht so sicher, ob das stimmt, ehrlich gesagt. Weil zum Beispiel, als ich jetzt in der Vorbereitung dieses Gesprächs war, gingen mir die ganze Zeit die Bilder aus dem Film über sie durch den Kopf. Mhm. Also ist die Literatur, ich sage es in Anführungsstrichen, kräftiger als ein Film oder nicht?
Halt anders, oder? Es ist anders. Okay. Der Film sind eben die Bilder des Regisseurs. Der zeigt mir Bilder. Die können mich natürlich auch schockieren, die können mich auch verstören. Aber die Bilder in einem Buch, die mache ich mir ja selbst in meinem Kopf. Weil da stehen ja nur Worte und ich muss praktisch aus diesen Worten Bilder machen. Das meinte ich, glaube ich, oder meint Wechsler. Diese Bilder sind viel tiefer drin im Kopf. Auch zum Beispiel, wenn ich sage, schöne Frau, dann stellt jeder sich eine andere schöne Frau vor, aber sie sind alle schön. Wenn ich in einem Film.
Im Zweifel Brigitte Bardot. Ja, also oder, jemand aus dem Film.
Oder gerade nicht, aber eben genau, im Film ist es dann eben Brigitte Bardot. Und dann sagt aber vielleicht einer, die gefällt mir eigentlich gar nicht besonders. Also ist sie dann für den keine schöne Frau. Für mich vielleicht schon, aber wenn im Buch einfach nur die schöne Frau steht oder auch der schöne Mann natürlich, dann kreiere ich in meinem Kopf diesen Menschen und dann ist er im Grunde genommen viel mehr meiner, als wenn mir einfach einer vorgeführt wird. Mhm. Also George Clooney kommt übrigens auch vor im Buch, nur damit das auch muss ich jetzt noch sagen.
Okay.
Wenn wir schon, ja, auch die schönen Männer kommen vor.
Was so interessant ist, da wird nämlich eine interessante Frage vorab gestellt, vor der Antwort, nämlich warum reagieren Menschen so aggressiv, wenn sie Bücher nicht mögen? Ne? Und das ist natürlich wirklich eine Frage, die einen dann wirklich beschäftigen kann, weil darüber kann man sich ja wirklich massiv streiten. Warum man ein Buch nicht mag oder dass man ein Buch nicht mag.
Ja, man empört sich über ein schlechtes Buch. Über ein schlechtes Essen empört man sich nicht. Sagen wir einfach, es nicht, schmeckt mir nicht. Ich mag keinen Blumenkohl oder was auch immer. Aber wenn der Blumenkohl ein Buch wäre, könnte man sagen, ich könnte diesen Blumenkohl an die Wand schmeißen. Der hat mich so geärgert.
Ja, es gibt noch einen Verweis auf Johanna Spyri. Und da schließen wir jetzt noch mal so ein bisschen den Bogen zur Frage des Autobiografischen. Sie hat gesagt, sie möchte nicht, dass eine Autobiografie über sie geschrieben wird. Mein äußeres Leben ist nicht interessant und mein Inneres geht niemanden etwas an. Am Ende zählt das Werk, könnte man ergänzen. Das ist in unserer medial personalisierten und auch in unseren, ja, doch eben voyeuristischen Zeiten, muss man ja sagen, schon fast ein frommer Wunsch, oder?
Ja, obwohl es gibt die schon immer noch. Es gibt viele. Ich habe gerade ein wunderbares Buch von Judith Herrmann gelesen, das Neue, wir hätten uns alles gesagt. Und sie hat eine ganz schöne Theorie, dass eigentlich im Grunde genommen ein Buch ein Geheimnis enthält, aber zugleich auch verbirgt. Also das war für mich fast eine Definition von Literatur. Also man steckt ein Geheimnis in ein Buch, aber man bewahrt es auch in dem Buch, indem man es eben nicht enthüllt. Aber es steckt da drin irgendwo.
Und deswegen muss man nicht unbedingt alles über den Autor wissen?
Nein. Es ist dann ja auch irgendwie banal, oder? Letztlich. So verschieden sind wir nicht.
Dann doch nicht. Ich habe ganz am Anfang unseres Gesprächs einen Satz zitiert, der am Ende des Romans steht. Da stellt sich Andrea eine Filmaufnahme mit Wechsler vor. Er steht am Bildrand, wie so oft. Und dann heißt es im Buch, er schaut in die Welt hinaus, die ihn immer mehr interessiert hat als der Blick in den Spiegel, der Blick in die Kamera. Und ich glaube, dieser Satz trifft auch auf den Schriftsteller Peter Stamm zu.
Ja.
Danke, dass Sie da waren.
Gerne. Ja.
Peter Stamms Roman In einer dunkelblauen Stunde ist bei S. Fischer erschienen. Mein Name ist Anja Brockert. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend.